Ja, vielen Dank für diese Ansagen. Und ich weiß es nicht genau, ob dir bewusst ist, dass wir gerade bei uns in der Bundesgemeinschaft über 100 Gemeinden gründen, gleichzeitig. Das ist die Inlandmission, die das vorantreibt. Und gerade werden über 100 Gemeinden allein in Deutschland neu gegründet, neu gebaut. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Allein in unserer Region hier, mit den Gemeinden, mit denen wir zusammenarbeiten, werden gerade 5 neue Gemeinden gegründet. Und auch das Geld, was letzten Sonntag eingesammelt worden ist, geht zu diesem Zweck. Letzten Sonntag sprach ich über das Thema Sünde. Und wir hatten einen besonderen Sonntag, weil wir einen Taufsonntag hatten. Und wir hatten hier Zeugnisse von 6 verschiedenen Personen, die eine radikale Umkehr erlebt haben. Und es ist immer ein besonderes Ereignis. Und ich kann dich nur ermutigen, dich zur nächsten Taufe anzumelden, vielleicht jetzt schon zu überlegen, weil unsere nächste Taufe wird etwas noch Besonderes sein. Und zwar werden wir nicht hier taufen, sondern wir werden mitten in der City von Detmold taufen. Auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz, 15. September, ein riesengroßes Tauffest mit vielen, vielen Kirchen und Gemeinden zusammen auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz. Und vielleicht ist es eine Möglichkeit für dich auch, dort deinen Glauben zu bekennen und auch Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in deinem Leben bewirkt hat. Das Problem von Sünde ist deswegen ein großes Problem, weil viele Menschen ein falsches Verständnis von Sünde haben. Wenn wir über Sünde sprechen, sprechen wir normalerweise nicht über die Sünde, sondern wir sprechen über Sünden. Weil Sünde ist zunächst einmal eine Beziehungskategorie. Wir denken oft, und mir ging es genauso, als ich noch kein Christ war und jemand mir sagte, dass ich ein Sünder bin, dachte ich, wieso pisst du mir jetzt an den Karren? Warum beschimpfst du mich und wieso beleidigst du mich, dass ich ein Sünder bin? Weil Sünde, so wie wir das landläufig verstehen, ist irgendwie so eine Charakterkategorie. Dass wir den Eindruck vermitteln, besonders Christen vermitteln den Eindruck, dass Sünde eine Geschichte ist, wo wir sagen, du bist ein böser Mensch, du bist ein unverbesserlicher Mensch und du hast einen ganz, ganz korrupten und schlechten und fast unverbesserlichen Charakter. Dabei ist Sünde in der Bibel keine Charakterkategorie, keine Kategorie unserer Identität, sondern eine Kategorie unserer Beziehung. Sünde in der Bibel ist Zielverfehlung. Und die Zielverfehlung fängt schon sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte an. Gott hat dich und mich, Gott hat die ganze Schöpfung für ihn geschaffen, zu ihm ausgerichtet. Gott will, dass du und ich, dass wir in einer Beziehung zu ihm leben. Und diese Beziehung ist dann, viele von euch kennen diese biblische Geschichte von Schöpfung und vom Sündenfall. Diese Beziehung ist abgebrochen worden über den Sündenfall, wo Menschen sich bewusst entschieden haben, gegen Gott zu rebellieren, gegen seine Gebote zu gehen. Und dann irgendwann kommt es zur Vertreibung aus Eden und zur Vertreibung aus der Gegenwart, aus der unmittelbaren Beziehung zu Gott. Und das ist die Sünde, Singular, die Sünde. Sünde bedeutet Beziehungsabbruch. Die Antenne WLAN funktioniert nicht, keine Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt Gott, an dem Tage, wo du von diesem Baum essen wirst, wirst du sterben. Keiner ist, also Adam und Eva, sind ja nicht tot umgefallen, nachdem sie von diesem Baum gegessen haben. Aber was gestorben ist, ist die Beziehung zu Gott, ist an dem Augenblick gestorben, war tot. Kein WLAN, kein Funkkontakt. Und das ist Sünde. Sünde ist Zielverfehlung. Und Paulus formuliert das, was Sünde ist, folgendermaßen im Römerbrief. Denn es gibt keinen Unterschied, also zwischen uns Menschen. Wir sind da alle auf einer Ebene. Wir sind da in diesem Punkt, obwohl wir unterschiedlich sind, alle gleich. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Diese Herrlichkeit Gottes ist diese Wesenheit, die wir hatten im Garten Eden, dass wir voll und ganz Gottes Ebenbild und Gottes Lichtglanz waren, das ist irgendwie, dieses Licht ist erloschen. Und das ist Sünde. Und wenn die Bibel heute sagt, dass du und ich, dass wir Sünder sind, dann bedeutet das nicht, dass die Bibel dich beleidigt und dass die Bibel dich herabsetzt und dass Gott ein absolut negatives, schlechtes Bild von dir hat, sondern es sagt einfach, der Funkkontakt zwischen dir und Gott funktioniert nicht mehr. Und das, was wir landläufig über Sünde halten und von Sünde reden, sind die Sünden als Ergebnis dessen, dass wir irgendwie vom Kurs abgekommen sind. Und wenn wir vom Kurs erstmal abgekommen sind, dann schleichen sich viele andere Dinge ein, die wir dann Sünde nennen oder Sünden nennen. Wie Umweltsünder nennen wir heute oder Mörder oder Rassisten, Ehebrecher, Lügner, Diebe, Ausbeuter, Schläger, Machtbesessene, selbstgerechte Heuchler. Das ist dann das Ergebnis dessen, dass wir irgendwie vom Licht, vom Kurs von Gott abgekommen sind. Und Paulus sagt sogar noch weiter, die letztendliche Konsequenz dessen, dass wir die Connection zu Gott verloren haben, die letztendliche Konsequenz ist der Tod. Wir landen irgendwann einmal in dieser kosmischen Müllhalde, die die Bibel die Hölle nennt. Denn der Lohn der Sünde, schreibt Paulus im Römerbrief, ist der Tod. Die letztendliche Konsequenz. Aber damit hört dieser Satz nicht auf, dieser Satz geht noch weiter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt, Gott bietet jedem Einzelnen von uns, jedem Menschen, jedem seiner Geschöpfe einen Weg aus diesem Dilemma der Gottesferne, der Gottverlassenheit, einen Weg an. Er bietet Vergebung an und Gott bietet vor allem auch Neuschöpfung an. Aber du musst das für dich persönlich annehmen. Du musst für dich persönlich diesen Schritt, diesen kleinen Schritt und wichtigen Schritt auf Gott zugehen. Und in dem Zusammenhang spricht die Bibel immer wieder von Bekehrung. Das ist das Thema heute Morgen. Bekehrung, was ist das? Was ist Bekehrung? Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Neuen Testament, auch von Paulus. Ein Text aus dem 1. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 2 bis 10. Wenn du eine Bibel dabei hast oder eine Bibel-App, dann kannst du das mitlesen. Ansonsten lese ich dir das einfach mal vor. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Verse 2 bis 10. Wir danken Gott für euch alle, so oft wir in unseren Gebeten an euch denken, unablässig. Unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühe eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung auf Jesus Christus, unseren Herrn. Wir wissen von Gott, geliebte Brüder und Schwestern, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht in Wort allein, sondern auch mit Kraft und mit dem Heiligen Geist und mit voller Gewissheit. Ihr wisst selbst, wie wir bei euch aufgetreten sind, um euch zu gewinnen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn. Ihr habt das Wort trotz großer Bedrängnis mit Freude aufgenommen, die der Heilige Geist euch gibt. So wurdet ihr ein Vorbild für alle Glaubenden in Mazedonien und Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn aber nicht nur nach Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir darüber mit euch noch nicht einmal reden brauchen. Denn man erzählt sich überall, welche Aufnahme wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel her zu erwarten. Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns aus dem kommenden Zorn entreißt. Also der Apostel Paulus war ungefähr im Jahre 50 nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise inzwischen und da hat er durch einen Eindruck, einen Traum vom Heiligen Geist den Ruf bekommen, die Grenzen von Asien nach Europa zu überqueren und er kommt ungefähr 50 nach Christus auch nach Thessalonich, heute Thessaloniki, damals die Hauptstadt von Mazedonien. Die Apostelgeschichte berichtet darüber, dass dort Juden wohnten, aber auch gottesfürchtige Griechen und Römer und zu denen spricht er über Jesus und von seiner Auferstehung. Und für diese Menschen begann dann irgendwann aber eine spannende Reise, die zu ihrer Bekehrung und zu einem absolut revolutionär veränderten Lebensstil führte. Und ich möchte heute aus diesem Text, den ich euch eben gelesen habe, einige Dinge euch nahelegen oder euch erklären, was Bekehrung wirklich ist und was Bekehrung bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass heute Morgen Menschen sind, die diese Art von Bekehrung wirklich erlebt haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einige Menschen sind, die diese Bekehrung noch nicht erlebt haben. Und warum es wichtig ist, eine wirkliche, echte, lebensverändernde Umkehr und Bekehrung zu erleben, das möchte ich dir erklären. Also, Bekehrung ist zunächst einmal eine radikale Kehrtwende. Bekehrung ist immer eine radikale Kehrtwende. Da heißt es, denn man erzählt sich überall, wie ihr euch von den Götzen zu Gott hin bekehrt habt. Nun, es gibt in der Bibel verschiedene Worte für Bekehrung, für Umkehr. Und das übliche Wort, was für Bekehrung steht, heißt Metanoia. Und Metanoia geht es darum, dass es eine Sinnesänderung passiert. Wenn Gottes Geist, wenn Gott in dein Leben hineinwirkt und hineinspricht, dann passiert das Erste, dass das Oberstübchen Licht bekommt. Gott erleuchtet uns mit seinem Heiligen Geist und verändert unser Denken radikal. Man nennt das heute im Neudeutsch Mindset. Der Heilige Geist macht Licht an. Ganz, ganz wichtig, die Veränderung beginnt hier in unserem Oberstübchen. Paulus verwendet aber an dieser Stelle ein viel, viel stärkeres Wort, was über Metanoia hinausgeht. Er gebraucht ein Wort, was bedeutet sich umwenden, sich umdrehen und zu einem Ort zurückkehren, wo ich eigentlich hingehöre. Also sich umdrehen, sich umwenden, umkehren und zurückkehren. Und das beste Bild, was mir zu diesem Thema Bekehrung und radikale Kehrtwende einfällt, ist ein Beispiel, das Jesus selber in den Evangelien bringt. Und zwar ist das das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ein Vater hatte zwei Söhne und der Jüngere rebelliert eines Tages gegen den Vater und sagt, du bist für mich tot und ich möchte, dass du mir jetzt das Erbe austeilst und ich will jetzt das Leben genießen und ich will jetzt das Geld haben. Und der Vater widerspricht nicht. Der Vater muss das Geld aufteilen zwischen seinen beiden Söhnen. Das jüdische Erbrecht war so, dass der Älteste zwei Drittel, der Jüngste ein Drittel seines Kapitals bekam. Und so zieht der jüngere Sohn weg in die Welt und heißt es da, er verprasst das Geld und er genießt sein Leben und hat wirklich viel, viel Spaß in seinem Leben. Aber eines Tages kommt eine Hungersnot, kommt Inflation, so wie wir in Deutschland zurzeit auch erleben. Und er landet irgendwo, er muss irgendwie zu Geld kommen, damit er sich ernähren kann. Und er landet irgendwann einmal bei einem Schweinebauern und sitzt wirklich tief, tief, tief in der Scheiße. Du kannst das nachlesen, Lukas Kapitel 15. Er sitzt ganz, ganz tief in der Patsche. Und als er da in der Jauche sitzt, weit weg von zu Hause, weit weg von seinem Vater, weit weg auch von seinen Freunden, mit denen er immer Party machen konnte, solange er Geld hatte. Jetzt kein Geld, keine Freunde, keine Partys. Ganz, ganz tief angekommen. Und da heißt es da im Text, und da ging er in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss. Ich aber komme hier vor Hunger um. Nun will ich aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich also zu einem deiner Tagelöhner. Bekehrung bedeutet, zurückzukommen zum Haus des Vaters. Das ist die beste Erklärung, die ich dir geben kann. Was Bekehrung? Bekehrung ist ein Aufbruch, der dich wieder nach Hause bringt. In dein Zuhause, zu deinem Schöpfer, zu dem Herrn, zu dem König. Und der Vater steht da und er erwartet seinen Sohn. Wir wissen es nicht genau, ob das Monate oder Jahre sind, aber der Vater erwartet seinen Sohn. Und weißt du was? Gott erwartet dich. Gott wartet auf dich, dass du umkehrst und dass du wieder zurückfindest nach Hause. Vielleicht noch eine, zwei Geschichten zur Übersetzung. Ich weiß, einige sind gelangweilig, sobald ich über Übersetzungen rede. Einige finden das spannend. Vielleicht können das mir die einen verzeihen und die anderen werden davon einen Gewinn haben. Also es gibt eine Kleinigkeit, die aber sehr, sehr wichtig ist, die in diesem Text von den meisten deutschen Übersetzungen leider falsch übersetzt worden ist. Da lesen wir zum Beispiel von der Einheitsübersetzung: und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, zum Beispiel, oder die Elberfelder, eine Übersetzung, die eigentlich sehr, sehr nah am Grundtext ist, übersetzt das genauso. Oder die Hoffnung für alle übersetzt das auch ähnlich, auch wenn sie das etwas mehr auslegt, dass ihr nicht länger den toten Götzen anbetet, sondern zu dem lebendigen, wahren Gott umgekehrt seid. Die einzige Übersetzung, deutsche Übersetzung, die das wirklich sehr, sehr exakt und super übersetzt, ist die Neue Luther-Übersetzung. Da heißt es: und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgötzen. Du denkst, das ist nur eine Kleinigkeit und vielleicht sehen die einen und die anderen noch nicht mal den Unterschied zwischen den beiden Übersetzungen. Aber dieser Unterschied ist ganz, ganz gravierend und vor allem ist er ganz, ganz gravierend, weil das die Psychologie von uns Menschen ist. Ich selber war lange Zeit kein Christ und ich habe viel mit Menschen zu tun, die keine Christen sind und die sich irgendwann mal auf den Weg gemacht haben. Und viele Menschen wollen frei werden von Lügen, von Schuld, von Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch von schlechten Gewohnheiten. Sie denken sich folgendermaßen, und so habe ich auch gedacht: ich muss erstmal ein besserer Mensch werden, um von Gott geliebt und von Gott angenommen zu werden. Und dann versuchen sie, sich irgendwie zu verbessern, von ihren Sünden frei zu werden und von ihren Götzen sich selber zu befreien. Aber all diese Versuche scheitern und sie müssen scheitern, an dieser Stelle, weil eine so radikale Veränderung wie eine Bekehrung eine übernatürliche Kraftquelle erfordert. Und eine solche übernatürliche Kraftquelle haben wir nicht in uns. Albert Einstein sagte einmal zutreffend: Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und deswegen schreibt Paulus hier: ihr habt euch bekehrt zu Gott. Erstmal die Hinwendung zum Schöpfer, die Hinwendung zum Licht, die Hinwendung zur Gnade, die Hinwendung zur Versöhnung, die Hinwendung zur Vergebung. Und erst dann können wir frei werden von Götzen und von all den Dingen, die uns anhaften, seitdem wir uns auf den Weg von Gott weggemacht haben. Radikale Umkehr ist nur dann möglich, wenn wir uns ganz Gott ausliefern. Er allein ist imstande, mich und dich zu retten. Und alle Versuche, uns irgendwie selbst zu optimieren, bevor wir glauben, dass wir zu Gott kommen dürfen, werden scheitern. Was mich immer wieder fasziniert, eine meiner Lieblingsbibelstellen in der ganzen Bibel, kommt aus Römer Kapitel 5. Da heißt es: Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Gott hat dich und mich geliebt, als wir noch Sünder waren. Hör auf, dich selbst zu optimieren. Gott liebt dich dort, wo du jetzt gerade bist. Egal, ob du in der Nähe von Gott lebst oder ob du auf der Suche bist oder ob du ohne Gott lebst. Gott hat uns geliebt, als wir noch ganz, ganz weit weg waren in der Finsternis und ohne ihn gelebt haben. Und erst wenn wir die Quelle von Liebe und Vergebung und Kraft erfahren haben, dann haben wir auch die Kraft und die Möglichkeit, weil dadurch kommt erst die Kraft und der Heilige Geist in unser Leben, alle unsere Götzen und Bindungen und Schuld loszuwerden und loszulassen und frei zu werden. Augustinus war einer der größten Kirchenväter aus dem 4. Jahrhundert und seine Mutter Monika war eine gottesfürchtige Frau, die inständig und meistens unter Tränen für ihren Sohn betete. Aber ihr Sohn Augustinus war auf Abwegen geraten, schon als sehr, sehr junger Mann, und wollte mit Gott nichts zu tun haben. Er wandte sich an Philosophie, wandte sich an die Vergnügen dieser Welt, lebte in dieser Welt und ohne Gott. Und die Mutter Monika war so trostlos eines Tages, traf sie den Bischof von Ambrosius von Mailand. Und er sagte ihr: Monika, ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren sein. Ein Sohn so vieler Tränen kann nicht verloren sein. Jahre später bekehrt sich Augustinus, lässt sich taufen, wird später der Bischof von Hippo, einer der bedeutendsten Theologen der christlichen Antike. Und er schreibt in seinem Buch Bekenntnisse über diese Erfahrung seiner Bekehrung folgendermaßen: Groß bist du, Herr, und über alles Lob erhaben. Und da will der Mensch, dieses winzige Teil deiner Schöpfung, dich preisen. Du selbst regst ihn dazu an, denn du hast uns zu dir hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Und hier beginnt die Bekehrung. Die Bekehrung beginnt nicht bei dir und nicht bei mir. Die Bekehrung beginnt im Herzen Gottes, im Herzen des Vaters, mit der Liebe des Vaters, der uns in seiner Sehnsucht, seiner Liebe umarmt und auf uns wartet, mit ausgebreiteten Händen. Und deswegen ist das Kreuz so wichtig. Jesus hängt da mit ausgebreiteten Händen am Kreuz. Und das sind die ausgebreiteten, verwundeten Hände des Vaters. Und wenn du nach ewiger Liebe suchst, nach Frieden, nach Vergebung, die dich wirklich frei machen von allen Zwängen und der Vergangenheit, dann ist es an dir, umzukehren. Zurückzukommen in diese Arme. Du kannst Altes hinter dir lassen, du kannst dein Leben neu beginnen. Das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Du kannst dein Leben jederzeit neu beginnen, weil Gott alles schon für dich getan hat und diese Umkehr vorbereitet hat und ein Zuhause für dich hat, nicht nur in dieser Zeit, sondern auch in alle Ewigkeit. Eine zweite Geschichte, was Bekehrung wirklich ausmacht. Bekehrung ist ein radikaler Herrschaftswechsel. Bekehrung ist ein radikaler Herrschaftswechsel. Da heißt es: Und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, haben wir eben in der Übersetzung klargestellt, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Es gibt ein Wort, das Paulus sehr, also fast ausschließlich für dienen benutzt, und das bedeutet doulos, also doulein in Griechisch, heißt Sklave sein. Und er versteht sich so, und die ersten Christen verstanden sich so: In dem Augenblick, wo ich mein Leben, wo ich zu Gott umkehre und in seinen Herrschaftsbereich, in sein Zuhause hineinkomme, begegne ich einem Herrscher, einem neuen König, und ich unterwerfe mich ihm. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich in Gottes Haus hineinkomme, bin ich ein Sklave, und ich habe einen Herrschaftswechsel ganz, ganz praktisch erlebt. Weil die Bibel sagt, es gibt zwei Herrschaftsbereiche in dieser Welt: Licht und Finsternis, Wahrheit und Lüge, das Reich Gottes und das Reich Satans. Diese Welt, die geistliche Welt, kennt keine Schweiz. Die geistliche Welt kennt keinen neutralen Boden. Entweder dienst du Gott oder du dienst dem Teufel. Und die Welt Gottes wird regiert durch Glauben, Liebe und Hoffnung. Und die Welt Satans wird regiert durch Angst, Gewalt und Verderben. Entweder du bist in der Mannschaft Gottes und spielst Gottes Spiel, oder du bist in der Mannschaft des Teufels und spielst sein Spiel. Entweder du spielst nach Gottes Regeln und lebst nach Gottes Regeln, oder du spielst und lebst nach Satans Regeln. Einen neutralen Boden in der geistlichen Welt gibt es nicht. Und du denkst, das ist doch ganz, ganz furchtbar, und so empfinde ich mein Leben gar nicht. Wenn du ohne Gott lebst, dann denkst die meisten Menschen denken ja nicht, dass sie dem Teufel dienen. Die denken vielleicht: Okay, ich diene mir selbst und ich diene meinem Egoismus und ich lebe nach meinen eigenen Lebensentwürfen. Aber das nennt die Bibel absolute Finsternis, weil du losgelöst von Gott lebst. Und Paulus formuliert das an einer Stelle im Epheserbrief so: Wie sah euer Leben, und er schreibt hier an die Christen, die diese Bekehrung erlebt haben, früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. Das ist das, was die Bibel die Sünde nennt. In seinen Augen wart ihr tot, also in Gottes Augen. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist herrscht auch heute noch, beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben auch wir früher gehört. Damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Also die Bekehrung ist ein radikaler Herrschaftswechsel. Wir werden zu Kindern Gottes, wir werden zu Erben Gottes, wir werden zu Sklaven, zu Dienern Gottes. Wir leben nicht mehr nach den Maßstäben dieser Welt. Wir leben nicht mehr nach den Maßstäben der Finsternis. Wir leben nicht mehr nach den Maßstäben unserer eigenen Bedürfnisse und unseres eigenen Egoismus. Wir leben nach Gottes Maßstäben. Sein Wort und sein Wille ist unsere letzte Autorität. Und wir unterwerfen uns freiwillig dieser göttlichen Autorität. Paulus sagt, durch Jesus kommen wir aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Kolosser Kapitel 1, Vers 13 heißt es, Gott hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und nun leben wir unter der Herrschaft seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Durch die Bekehrung hat sich deine Adresse geändert. Durch die Bekehrung ändert sich deine Staatsangehörigkeit. Durch die Bekehrung ändert sich radikal deine Identität. Durch die Bekehrung ändert sich dein Arbeitgeber. Durch die Bekehrung ändert sich dein Auftraggeber. Und durch die Bekehrung ändert sich der König, der über dir regiert. Weißt du das? Kennst du diesen radikalen Herrschaftswechsel in deinem Leben? Wenn ja, dann hast du eine wirkliche, echte Bekehrung erlebt. Wenn nein, dann hast du eine religiöse Erfahrung gehabt. Ein drittes. Bekehrung zieht radikale Veränderungen nach sich. Bekehrung zieht immer radikale Veränderungen nach sich. Da heißt es in diesem Text, den Paulus an die Thessaloniker schreibt, unablässig erinnern wir uns vor Gott, unserem Vater, an das Werk eures Glaubens, an die Mühen eurer Liebe und an die Standhaftigkeit eurer Hoffnung. Der Lackmustest einer authentischen Bekehrung sind diese drei Dinge: Glaube, Hoffnung und Liebe. Aktiver Glaube, tätige Liebe und dass jemand eine hoffnungsvolle Zukunftsvision hat. Hoffnungsvolle Zukunftsvision. Ein Glaube, der dich nicht verändert, ist kein Glaube. Es ist ein Traum. Es ist eine Illusion. Es ist ein Selbstbetrug. Wenn du bei deiner Bekehrung eine radikale Kehrtwende und einen Herrschaftswechsel erlebst hast, bist du nie wieder dieselbe und du bist nie wieder derselbe. Zwar ist der Glaube an Jesus allein, was uns rettet, aber ein Glaube, der uns nicht in die Heiligung führt, rettet keinen von uns. Der Glaube an Jesus allein rettet uns, aber der Glaube führt uns automatisch in Heiligung und in der volle Hingabe und Veränderung durch den Heiligen Geist. Und das große Missverständnis heute unter Christen ist die irrsinnige Meinung, die irrsinnigste Meinung über Gnade. Und keiner hat das so gut dargestellt und so gut aufgeschrieben wie der Märtyrer, der moderne Märtyrer, muss man sagen, Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge. Kann ich übrigens allen nur empfehlen, wenn du ein absolut geniales Buch über radikale Nachfolge und Hingabe und Heiligung lesen willst, Dietrich Bonhoeffers Buch Nachfolge. Und er schreibt darüber, über diese Art von Missverständnis der Gnade Folgendes. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Und du musst dir vorstellen, er schreibt das ja mitten im Zweiten Weltkrieg, als die Kirche vor Hitler so stand. Die evangelische Kirche. Die Katholiken gingen in KZ, viele freie Kirchen gingen in KZ. Die große Mehrheit der evangelischen Kirche stand vor Hitler so. Aber alle waren Christen, alle haben anscheinend verstanden, was Gnade bedeutet. Und Bonhoeffer als evangelischer Theologe schreibt, billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf geht heute um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleuderte Sakrament, Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird, Gnade ohne Preis und Gnade ohne Kosten. Billige Gnade, schreibt er weiter, heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann doch alles beim Alten bleiben. Also, der Christ folge nicht Jesus nach, aber er tröste sich mit dieser Gnade. Der schreibt weiter, das ist billige Gnade. Billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt, nicht Vergebung der Sünde, die von Sünde uns nicht trennen vermag. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne das Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Da sagt er, nein, das ist nie und nimmer Gnade, die Gott uns in Jesus schenkt. Weil Gottes Gnade ist immer eine teure Gnade. Und er schreibt weiter, was diese teure Gnade ausmacht und wie diese teure Gnade aussieht. Teure Gnade, schreibt er weiter, ist der verborgene Schatz im Acker, um dessen Willen der Mensch hingeht, mit Freuden alles verkauft, was er hatte, und die köstliche Perle für diesen Preis, der Kaufmann alle seine Güter hingibt, bereit ist zu bezahlen. Die Herrschaft Christi, um deren Willen sich der Mensch das Auge ausreißt, das ihn ärgert, den Ruf Christi auf den hin, der Jünger seine Netze ausverlässt und Jesus bedingungslos nachfolgt. Teure Gnade ist das Evangelium, das immer wieder und immer wieder gesucht, die Gabe, um die gebeten und die Tür, an die wir unaufhörlich anklopfen. Teuer ist sie, weil sie in die Nachfolge ruft. Und Gnade ist sie, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie den Menschen das Leben kostet. Und Gnade ist sie, weil sie ihm das Leben so erst schenkt. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade ist sie, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat und weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer geworden ist. Gnade ist sie vor allem darum, weil Gott seinen Sohn nicht so teuer war für unser Leben, sondern ihn für uns hingab. Teure Gnade ist die Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Und Paulus schreibt, diese Christen in Thessalonich, die aus dem Heidentum oder aus einer toten Religion zu Jesus gefunden haben, dass sie um den Preis dieser Gnade kannten und dass es für sie eine teure Gnade war. Er schreibt über diese drei Dinge, diesen Lackmustest, die sind sichtbar bei euch. Und ich brauche euch noch nicht mal darüber zu schreiben. Ich sehe die Werke des Glaubens und die Mühen der Liebe. Und ich sehe, dass ihr eine hoffnungsvolle Zukunft auf euren Gesichtern und auf euren Leben davon tragt. Nun, wie sah das konkret im Leben dieser Christen in Thessalonich? Und wie kann das konkret in deinem Leben aussehen, wenn du eine authentische Umkehr und Bekehrung erlebt hast, einen Herrschaftswechsel, eine Hinwendung zum Haus Gottes und eine Veränderung durch die Kraft des Heiligen Geistes erlebst? Die Menschen aus dieser Provinz in Griechenland, das Evangelium kommt zum ersten Mal nach Europa, sie hören das Evangelium. Und sie sind diejenigen, die das Evangelium weitertragen. Nicht nur in ihrer Provinz in Mazedonien, sondern sie gehen weiter nach Achaia. Und in den ganzen umliegenden Provinzen erzählen sie von dem, wer Jesus ist, dass er der König ist, dass er der Retter ist. Und du musst dir Folgendes vorstellen, die ersten Christen machen das ja immer um den Preis ihres eigenen Lebens. Deswegen werden die ersten Christen auch Märtyros genannt. Märtyrer, die sind bereit, für ihr Zeugnis zu sterben. Und viele in den ersten Jahrhunderten sind für ihr Zeugnis gestorben. Sie erleben trotz Verfolgung eine Freude, die der Heilige Geist in ihnen bewirkt, sagt Paulus. Sie sind zu Vorbildern von vielen, vielen Menschen geworden in ganz Griechenland. Sie dienen mit Hingabe anderen Menschen. Und die Frage ist, hat deine Bekehrung dich verändert? Hat deine Bekehrung dich verändert oder nur berührt? Deswegen ist meine letzte Frage eine sehr, sehr persönliche Frage an dich. Bist du schon bekehrt oder bist du nur berührt? Was hat sich nach deiner Bekehrung wirklich, wirklich verändert? Und jetzt spreche ich etwas nur an Christen. Nur zu Christen. Wenn sich nichts in deinem Leben verändert hat, seit deiner Bekehrung, hast du keine Bekehrung erlebt. Wenn sich seit deiner Bekehrung nichts verändert hat, hast du keine Bekehrung erlebt. Es war vielleicht eine spirituelle Erfahrung. Solche spirituellen Berührungen und Erfahrungen gibt es in allen Religionen. Es war vielleicht eine emotionale Erfahrung. Aber solche emotionale Erfahrungen, die viele Christen in Kirchen und Gemeinden und bei Veranstaltungen machen, vielleicht auch bei einem Gottesdienst wie diese, kann man auch bei einem Konzert von Adele oder von Helene Fischer erleben. Oder es war vielleicht eine religiöse Erfahrung. Auch das erleben viele Menschen. Viele Menschen erleben religiöse Erfahrungen, tiefgreifende, emotionale religiöse Erfahrungen, auch in Kirchen, Gemeinden, deren Umfeld oder auf christlichen Konzerten und Events. Aber ihr Leben lang leben sie nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Oder ein Theologe schreibt darüber, es sind wie Christen, die leben oft wie christliche Vampire. Gib mir etwas von deinem Blut, damit ich rein werde, aber sonst berühre mich nicht weiter. Christlicher Vampirismus. Eine echte Bekehrung führt uns in die Arme des Vaters und in ein neues Zuhause. Eine echte Bekehrung erleben Menschen einen radikalen Herrschaftswechsel. Sie kommen in ein Königreich. Und in diesem Königreich regiert Gott, der Vater, mit seinem Sohn als König. Und sein Wille muss hier passieren. Deswegen beten wir als Christen den Vater unser Vater, der du bist im Himmel. Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Nicht mein Reich, nicht mein Ego, nicht meine Wünsche, nicht meine Vorstellungen, nicht die Maßstäbe und nicht die Vorstellungen dieser Welt sind jetzt Maßstab für mich und die Richtschnur für mein Leben. Du bist der König und du bist der Herr, dein Wille geschehe. Und deswegen bringt Bekehrung eine radikale Veränderung mit sich. Aber diese Veränderung passiert nicht über Nacht. Du stehst nicht nach deiner Bekehrung eines Morgens auf, schaust in den Spiegel und erkennst dich nicht wieder. Da ist noch sehr, sehr viel Adam da. Da ist noch so sehr, sehr viele Großmutter und Großvater in deinen Adern, was da fließt. Es ist eine Veränderung, die nach und nach stattfindet. Nicht innerhalb eines Jahres, nicht innerhalb von einigen Monaten, sondern es ist ein lebenslanger Prozess. Aber warum ist eine solche Bekehrung wichtig? Erst eine solche Bekehrung macht dich und mich zu einem Kind Gottes. Erst eine solche Bekehrung, bei einer solchen Bekehrung empfangen wir die Gabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nicht nur zu empfangen im Reich Gottes, da wo Gott regiert. Und durch eine solche Bekehrung empfangen wir das ewige Leben. Hast du dich bekehrt? Kennst du das? Und vor allem, hat die Bekehrung dein Leben verändert? Petrus endet genau hier bei seiner ersten Predigt nach Pfingsten. Er erzählt ihnen von Jesus und dass Menschen umkehren sollen von ihrem alten Leben, dass Jesus durch die Auferstehung die Tür zum Vater weit aufgeschlagen hat. Und dann heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 2 von den Leuten, als sie das hörten, traf es ihm mitten ins Herz und sie sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Und Petrus antwortete ihnen, kehrt um, also bekehrt euch und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bekehrung ist der Anfang des neuen Lebens im Reich Gottes, in der Familie Gottes, in seinem Zuhause. Und vielleicht geht das dir heute genauso wie den Menschen damals zu Pfingsten. Ich kann mir vorstellen, dass hier jemand ist, an dem Gott wirkt. Und der Heilige Geist hat heute dein Herz berührt. Hat sehr, sehr persönlich zu dir gesprochen. Und du weißt ganz genau, dass du gemeint bist und dass Gott dich heute auffordert, dich zu bekehren. Eine Umkehr zu machen. Von 180 Grad einen Herrschaftswechsel zu vollziehen, um die Kraft und die Power des Heiligen Geistes zu empfangen. Und du kannst es heute tun. Du kannst es heute tun. Ein ganz einfaches, ehrliches Gebet kannst du in dieses Zuhause Gottes hineinkommen, durch Bekehrung, durch Umkehr. Ich möchte dich bitten, dass du aufstehst. Und wenn du heute diejenige bist oder derjenige bist, der spürt, dass Bekehrung der nächste Schritt für dich persönlich ist. Es kann sein, dass du dich schon lange Christ nennst und irgendwie sogar vielleicht zu dieser Gemeinde gehörst oder irgendwo zur Kirche gehörst oder zur Gemeinde gehörst. Aber du merkst, dass du von Gottes Zuhause abgedriftet bist. Dass du Gott nicht mehr hörst, dass du den Heiligen Geist nicht mehr spürst und dass du dein eigenes Ding machst, auch wenn du dich Christ nennst, dann ist Bekehrung dran für dich. Radikale Umkehr, Herrschaftswechsel und in die Arme des Vaters zu kommen und mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, um ein neues Leben, das ständig unter der Veränderung ist, anzufangen. Und vielleicht bist du heute diejenige oder derjenige, der von dieser Art von Bekehrung zum ersten Mal hört. Aber du merkst heute, dass Gott dich anspricht und dass Gott dich ruft. Denn es ist Zeit für dich, umzukehren. Gott wartet auf dich. Und egal wer du bist, ob du ein Christ bist, der abgedriftet ist und sein eigenes Ding macht, oder ob du noch kein Christ bist und Jesus noch nicht persönlich dein Leben geöffnet hast und in sein Reich gekommen ist, möchte ich dir ein Gebet anbieten. Ein sehr einfaches Gebet, was ich vor über 40 Jahren gesprochen habe und was meine Bekehrung war. Das war mein Anfang mit Gott. Und in diesem Gebet kommst du nach Hause. Und erlaubst Gott durch seinen Heiligen Geist dein Leben zu verändern. Und wenn du das möchtest, kannst du dieses Gebet mir einfach nachbeten. Okay? Lieber Gott, es war heute ein Wort für mich. Und ich weiß es. Und ich spüre es in meinem Herzen. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir für Jesus. Vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben. Ich komme unter deine Herrschaft. Erfülle mich mit deinem Geist. Mach mich neu. Amen. Wenn du dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet hast, egal ob du Christ bist, der weggedrückt ist, oder noch kein Christ bist, dann sagt die Bibel, du bist Kind Gottes geworden. Deine Adresse hat sich geändert und deine Staatsangehörigkeit hat sich geändert. Jetzt wird sich vieles verändern. Ich möchte dich bitten, dass du heute anfängst, darüber zu reden. Vielleicht mit einem Freund, mit einer Freundin, vielleicht mit jemandem, mit dem du gekommen bist heute. Sprich über diese Bekehrung. Diese Bekehrung darf nicht geheim bleiben. Sprich über deine Hinwendung zu Jesus mit irgendjemandem. Dann wird der Heilige Geist dich immer mehr bei der Hand nehmen und dich führen, dein Leben verändern. Gottes Segen für dich.